Die wichtigste Erfahrung in meinem Leben, das war meine Entscheidung für Jesus Christus. Es ist einfach gut zu wissen, Frieden mit Gott zu haben im Herzen, Jesus zu haben im Herzen. Schon früh habe ich das Evangelium gehört, habe mich damit beschäftigt, schon früh angefangen, die Bibel zu lesen und zu beten und mich auf früh für ein Leben mit Jesus entschieden. Dann vergingen die Jahre, aber so richtig Frieden, so richtig Gewissheit darüber, ob ich nun gerettet bin oder nicht, hatte ich nicht. Manchmal dachte ich schon, eigentlich habe ich doch eigentlich alles richtig gemacht, müsste doch eigentlich alles in Ordnung sein mit Gott. Und dann kamen doch wieder Zweifel. Und dann im Alter von 17 Jahren habe ich dann mal endlich den Mut gefasst, um mit einem Seelsorger darüber zu sprechen. Und der kannte mich schon gut. Und an dem Tag hat er mir das Evangelium erklärt. Und ich muss sagen, vieles, was er mir erklärt hatte, das wusste ich alles schon. Und aber es war gut, das alles zu hören. Und dann sagte er etwas zu mir, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Also er hatte mir den Weg, den breiten Weg und den schmalen Weg erklärt, der breite Weg, der in die Verdammnis führt, der schmale Weg, der zum Leben führt und dass es eine Tür gibt, durch die man durchgehen muss, um von dem einen Weg auf den anderen zu wechseln. Und diese Tür ist Jesus. Und dann sagt er zu mir, Manfred, ich glaube, diese Entscheidung, also durch diese Tür zu gehen, hast du schon längst getroffen. Du solltest einmal danken dafür, dass du gerettet bist. Und irgendwie habe ich so in mir, in meinem Herzen gewusst, eigentlich hat er recht. Eigentlich habe ich diese Entscheidung schon getroffen für Jesus. Und ja, ich hatte ein inneres Ja dazu. Wir haben dann zusammen gebetet und dann habe ich dafür gedankt. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du mich errettet hast, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich ewiges Leben habe. So ungefähr in dem Stil. Und als wir dann Amen gesagt hatten, da habe ich gemerkt, wie ein ganz tiefer Friede von Gott in mein Leben gekommen ist, mich durchströmt hat. Und diese Gewissheit, jetzt wirklich Vergebung zu haben, ein Kind Gottes zu sein, hat mich nun begleitet all die vielen Jahre hindurch. Und ich denke, das hat mein Leben auch wirklich verändert. Von diesem Zeitpunkt an konnte ich eben auch über Jesus reden und konnte sagen, man kann Jesus erleben. Jesus gibt neues Leben. Jesus gibt Frieden ins Herz. Jesus gibt die Gewissheit, ein Gotteskind zu sein. Und das hat mich dann natürlich auch motiviert, auch anderen von Jesus weiterzusagen. Habe dann später eine Berufsausbildung gemacht, dann später Bibelschule, im Missionswerk Bruderhand mitgearbeitet. Und so kamen verschiedene Etappen. Auch ganz wichtige Etappen waren auch die Zeiten auf dem Missionsfeld, 2 Jahre in Südasien mit dem Schwerpunkt Indien, aber auch Nepal, Pakistan und Sri Lanka. Und dann später als Familie waren wir für circa 6 Jahre in der Ukraine, wo wir dann hauptsächlich erstmal im Osten in Donetsk und dann später in Kiew gewirkt haben. Dann sind wir zurückgekommen nach Deutschland und ich habe dann wieder im Missionswerk Bruderhand begonnen, weiter mitzuarbeiten. War ich ja vorher auch schon. Und das sind jetzt auch schon wieder viele Jahre her. Dort kümmere ich mich um unsere verschiedenen Schriften, die wir herausgeben, die ganzen Veröffentlichungen. Aber auch immer wieder bin ich mal gern unterwegs und darf dann eben auch das Wort Gottes verkündigen. Und so habe ich mich auch gefreut jetzt über die spontane Einladung, hierher zu kommen. Ja, du sagtest, ich sollte was dazu sagen, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Na gut, dann mache ich das auch. Und zwar, als ich dann die E-Mail gelesen habe, was für die Predigt, dann habe ich natürlich auch darüber nachgedacht, was könnte ein Thema sein? Was könnte ein geeignetes Thema sein? Was sollte ich nehmen? Und dann habe ich gedacht, warum nehme ich nicht einfach etwas, mit dem ich mich sowieso gerade beschäftige? Und war ja kein Thema vorgegeben. Und in der Gemeinde in Wienhausen, da habe ich begonnen mit einem Bibelkurs. Und diesen Bibelkurs, dem habe ich den Titel gegeben, das Drama des Menschen von Genesis bis Offenbarung. Dort möchte ich einmal durch die Bibel gehen, aber jetzt nicht jedes Kapitel der Bibel durchnehmen, aber den roten Faden der Bibel zeigen und zeigen, dass die Bibel eigentlich eine einheitliche Geschichte ist. Und das Ganze soll auch evangelistisch ausgerichtet sein. Natürlich sind überwiegend die Leute aus der eigenen Gemeinde da. Ich möchte gern, dass es für die interessant ist, aber auch, dass man auch jemanden mitbringen kann. Und so möchte ich gerne einmal durch die Bibel durchgehen, einen Überblick geben über die Bibel. Und das ist eine ganz spannende Sache. Das ist am spannendsten, glaube ich, für mich selber, einmal sich damit richtig zu beschäftigen. Und das nächste Treffen, das wir haben, das ist noch ein paar Wochen hin. Aber dann werden wir mit dem zweiten Buch Mose beginnen. Und in Gedanken lebe ich schon damit, mit dem zweiten Buch Mose etwas. Und dann habe ich gedacht, warum kann man nicht auch darüber predigen? Und so bin ich dazu gekommen. Ja, so habe ich dann eigentlich meine Vorbereitung, wo ich in Gedanken in dem Bibelkurs war, da habe ich jetzt Gedanken draus genommen, die ich heute Morgen gern weitergeben möchte. Können wir uns das vorstellen, dass ein Volk, das aus mehr als 2 Millionen Menschen besteht, unterdrückt wird und versklavt wird, harte Zwangsarbeit leisten muss? Rein menschlich gesehen gibt es keine Chance, irgendwie zu entkommen. Das Volk, von dem sie unterdrückt werden, ist ein mächtiges Volk. Es hat eine starke Wehrmacht, sich dagegen aufzulehnen, das erscheint wirklich aussichtslos. Wie kann man von der Unterdrückung befreit werden? Rein menschlich gesehen unmöglich, aber für Gott ist kein Ding unmöglich. Es geht also heute Morgen um das Volk Israel, das in der Sklaverei in Ägypten gelebt hat. Und sie sind dort nicht herausgekommen aufgrund von menschlichen Leistungen, sondern weil Gott eingegriffen hat und weil Gott sie herausgeführt hat. Das Thema für heute Morgen habe ich darum genannt, die Vorbereitung für eine große Befreiungsaktion. Und es geht heute Morgen schwerpunktmäßig um die Kapitel 2. Mose, Kapitel 1 bis 4. Das ganze zweite Buch Mose, das ist für uns sehr bedeutungsvoll. Es trägt ja auch den Namen, man nennt es ja unter anderem auch Exodus, und Exodus bedeutet Auszug. Und das ist ein sehr treffender Name für das zweite Buch Mose. Und das zweite Buch Mose ist für uns auch sehr bedeutungsvoll, denn Gott bereitet ein Volk zur Erlösung der gesamten Menschheit. Ein Volk, das Gott gebrauchen möchte, damit die Menschheit aus der Sklaverei herausgeführt werden soll. Und das betrifft auch uns. Und um diesen Gedanken richtig einzuordnen, müssen wir in der Geschichte noch etwas zurückgehen im Alten Testament. Im ersten Buch Mose lesen wir von der Schöpfung. Und wir lesen davon, dass Gott gesagt hat, es war gut, es war sehr gut, was er gemacht hat. Und die Menschen lebten in einer wunderbaren Harmonie mit Gott. Gott kam in den Garten, Gott sprach mit ihnen. Es war nichts Störendes da zwischen Gott und den Menschen, bis zu dem Tag, an dem die Sünde in die Welt hineingekommen ist und Menschen gegen Gott rebelliert haben, von der Frucht gegessen haben, von dem Baum, was Gott verboten hatte. Gott vertrieb sie aus dem Garten Eden und von diesem Zeitpunkt ging es immer weiter bergab. Wenn wir 1. Mose lesen, dann sehen wir, wie die Sünde zunimmt, wie eine Lawine zunimmt und immer stärker wird und immer größer wird. Und dann musste Gott irgendwann mal einen Schnitt machen. So geht das ja nicht weiter. Die Menschheit richtet sich selbst zugrunde. Und dann kam die Sintflut, wo der größte Teil der Menschheit bei umgekommen ist. Und dann ging die Geschichte weiter mit Noah und mit seinen Nachkommen. Aber das Herz des Menschen war das gleiche. Die Sünde nahm wieder zu, wurde mehr und mehr. Und Gott machte bald einen neuen Schnitt durch die Geschichte vom Turmbau zu Babel, als Gott die Sprachen der Menschen verwirrte und sie nicht mehr in der gleichen Form jetzt ihre bösen Werke voranbringen konnten. Aber Gott machte einen Plan zur Rettung. Und dann berief er einen Mann, der hieß Abraham. Und dem Abraham hat Gott eine ganz wunderbare Verheißung gegeben. Und das Wichtigste, was Gott dem Abraham gesagt hat, war: Durch dich sollen gesegnet werden alle Völker auf der Erde. Gott hat dem Abraham einen Segen verheißen. Und dieser Segen, der sollte zu den Menschen kommen, zu den Völkern kommen, der sollte zu uns kommen. Und das ist ja später auch geschehen durch Jesus Christus, der aus der Linie hervorging. Und durch Jesus Christus werden wir gesegnet und können das ewige Leben haben. Aber Gott hat dem Abraham auch gesagt, dass er seine Nachkommen mehren will, dass er sie zu einem großen Volk machen möchte. Und Gott hat ihm gesagt, dass er ihnen ein Land geben möchte, in dem sie leben sollen. Gott wollte eine Nation aus ihnen machen und diese Nation sollte ein Werkzeug sein, damit andere Gott kennenlernen. Und darum ist das zweite Buch Mose so wichtig, weil Gott hier eine Nation zubereitet. Und diese Nation, das sollen Gottes Werkzeuge in dieser Welt sein. Ein zweiter Grund, warum das Buch wichtig ist: Durch den Auszug aus Ägypten wurden die Israeliten zu einer eigenständigen Nation. Nun, sie hatten ja vorher schon ihren Stammvater, eben Abraham, dann Isaak, dann Jakob. Und dann wurden es immer mehr. Es gab dann auch Älteste. Aber der Auszug hat sie so richtig zusammengeschweißt als Nation. Es wurde ein Bund geschlossen mit Gott. Sie haben ein Gesetz bekommen und sie wurden auch militärisch stark. Und jedes Jahr feiern sie auch das, den Auszug aus Ägypten, nämlich das Passafest. Der dritte Grund: Die Israeliten erkannten, dass ihr Gott stärker ist als alle Götter Ägyptens. Auch das war nötig. Es war nicht selbstverständlich, dass die Israeliten an Gott glaubten. Auch sie mussten immer wieder neu davon überzeugt werden, dass Gott wirklich der lebendige und der wahre Gott ist und es keinen anderen Gott gibt außer ihn. Und durch die großen Wunder, die Gott in Ägypten getan hat und durch den Durchzug durchs Rote Meer und durch das Versorgen des Volkes in der Wüste mit Manna, haben die Menschen die Wunder Gottes gesehen. Und die sollten sehen, dass Gott wirklich einzigartig ist. Es gibt keinen anderen Gott neben ihm. Aber dann war der Auszug aus Ägypten auch eine ganz gewaltige Demonstration der Macht Gottes für den Pharao und für Ägypten. Und so lesen wir: Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich am Pharao und an seinen Streitwagen und seinen Reitern verherrliche. Nicht nur die Ägypter, sondern auch die Völker um Israel herum und um Ägypten herum sollten erkennen, dass es keinen anderen Gott gibt. Und so ist es ein ganz wichtiges Buch auch für uns. Das zweite Buch Mose kann ganz grob in zwei Teile eingeteilt werden. In den ersten Kapiteln 1 bis 18 geht es um die Befreiung des Volkes aus Ägypten, also um den eigentlichen Auszug. Der erste Teil ist ein geschichtlicher Teil, ein Erzählteil und sehr spannend zu lesen. Und dann kommt der zweite Teil, der beginnt mit Kapitel 19 und reicht bis Kapitel 40. Und da geht es hauptsächlich um Gesetze und um Ordnungen. Also um eine Nation zu sein, braucht man auch Gesetze, man braucht Ordnungen. Und wie soll das Verhältnis zu Gott aussehen? Das musste auch geregelt werden. Und hier möchte ich auf einen Gedanken hinweisen, der auch für uns interessant ist und wichtig ist. Bevor Gott ihnen das Gesetz gegeben hat, kam erst die Befreiung, kam erst die Erlösung. Und nachdem sie erlöst waren, dann sagte ihnen Gott auch, wie man als Erlöste leben soll. Und diese Reihenfolge ist auch für uns wichtig. Es gibt immer wieder Menschen, die möchten gern als Christen leben. Sie versuchen nach den Ordnungen zu leben, wie man als Christ leben soll. Nach den 10 Geboten und nach all den anderen Geboten und Traditionen, was man so weiß und kennt. Aber indem man versucht, danach zu leben und sich vielleicht abmüht und abplagt, wird man nicht erlöst. Sondern zuerst muss die Erlösung vorausgehen. Und wenn jemand erlöst ist, dann wird er aus Dankbarkeit auch danach fragen, wie lebe ich denn jetzt als Christ? Und auch wenn jemand da ist, der sagt, ich mühe mich ab, als Christ zu leben, und ich verzweifle daran geradezu, ist die Frage, hast du eine Erlösung erlebt? Hast du die Befreiung erlebt? Bist du herausgekommen aus der Sklaverei? Bildlich gesprochen, herausgekommen aus Ägypten. Das ist also ganz wichtig, dass das vorausgeht. Jeder von uns muss eine Erlösung erleben oder eine Befreiung aus der Sklaverei, so ähnlich wie das Volk es damals auch erlebt hat. Dann beginnen wir mit Kapitel 1. Wir lesen dort, dass nach dem Tod Josefs die Israeliten sich mehrten und so zahlreich wurden, dass das Land von ihnen voll wurde. Zunächst ging das Wachstum des Volkes langsam voran, unter Abraham und unter Isaak, dann unter Jakob, dann wurden es schon deutlich mehr. Gott hatte ja gesagt, dass er sie zu einer großen Nation machen will, zu einem großen Volk. Und was jetzt passiert, ist genau die Erfüllung von dem, was Gott Abraham gesagt hat. Sie wachsen, sie multiplizieren sich. Das hatte Gott angekündigt und das passiert jetzt. Und den Ägyptern wurde sogar Angst deswegen. Da kam ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Der sprach zu seinem Volk, siehe, das Volk der Kinder Israels ist zahlreicher und stärker als wir. Also in kurzer Zeit haben die zahlenmäßig eine Größe gewonnen, die vergleichbar ist mit der Größe der Ägypter. Wohlan, lasst uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen, dass sie nicht zu viele werden. Sie könnten sonst, wenn sich ein Krieg erhebt, womöglich zu unseren Feinden übergehen und gegen uns kämpfen und aus dem Land ausziehen. Sie haben gemerkt, das Volk Israel könnte eine richtige Bedrohung für die eigene Nation werden. Und darum überlegten sie, was sie tun können, um das Wachstum dieses Volkes irgendwie einzudämmen. Und so bedrückten sie das Volk mit Zwangsarbeit. Es wurden die Städte gebaut, Ramses und noch eine Stadt. Ja? Und die Israeliten mussten hart arbeiten. Und das heißt dann, je mehr sie aber das Volk bedrückten, desto zahlreicher wurde es und desto mehr breitete es sich aus, sodass ihnen vor den Kindern Israel graute. Umso größer die Unterdrückung, umso zahlreicher wurde das Volk. Also das Ergebnis war genau andersrum, als was der Pharao sich ausgedacht hatte. Was ist zu tun? Die Unterdrückung muss intensiviert werden. Und man zwang sie noch härter mit Zwangsarbeit. Man machte ihnen das Leben bitter, so heißt es ihnen, mit Feldarbeit, mit Arbeiten, mit Lehm und mit Ziegeln. Aber das alles half nicht. Und dann ersann sich der Pharao einen ganz, ganz bösen Plan. Er gab den Hebammen, Schifra und Pur, den Auftrag, wenn ihr die Hebräerinnen entbindet, so seht auf der Stelle nach. Wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist's aber eine Tochter, so lasst sie leben. Die Babys sollten sofort getötet werden, die Jungs. nachdem sie geboren wurden. Dann heißt es aber weiter, die Hebammen fürchteten Gott und sie taten das nicht, was der Pharao sagte. Und dann heißt es, dass Gott die Hebammen segnete und Gott baute ihnen Häuser. Das ist auch ganz großartig. Die haben sich dagegen gestellt, gegen Gottes Befehl und Gott hat das gegen den Befehl des Pharaos und Gott hat das gesegnet. Wir können an dieser Stelle auch die Frage stellen, warum blieb denn Israel überhaupt so lange in Ägypten? Das Land, das Gott ihnen verheißen hatte, war doch das Land Kanaan. Und dort lebten ja auch Abraham, Isaak und dann Jakob, bis dann schließlich Jakob aufgrund der Hungersnot nach Ägypten zog. Nun, ich denke, man könnte zunächst sagen, eigentlich ging es ihnen gut dort in Ägypten. Sie siedelten an im Land Gosen, ein sehr fruchtbares Land. Und zunächst einmal, solange wie Josef lebte, wurde das Volk sogar versorgt von den Ägyptern. Es wurde unterstützt von ihnen. Ja, warum wegziehen aus diesem Land, wo es uns doch so gut geht? Aber es gibt noch eine andere Antwort. Es entsprach dem Plan Gottes. Das hatte Gott schon bereits Abraham angekündigt. Das hat Abraham schon gewusst, dass das Volk einmal unterdrückt werden wird. Dass sie einmal in einem fremden Land leben werden. Dass man sie dort zwingen wird zu arbeiten, sie dort zu Knechten machen wird. Dass man sie dort demütigen wird, 400 Jahre lang. Aber dass sie dann ausziehen werden und dass Gott das Volk strafen wird, dem sie dort dienen müssen. Und Gott sagte dann auch schon zu Abraham, wenn sie dann ausziehen, dann werden sie mit großer Habe ausziehen. Und als es dann soweit war, dass sie ausgezogen sind, da haben die Israeliten sich von den ihren Nachbarn goldene und silberne Geräte geben lassen und allerlei schöne Sachen, sodass als das Volk ausgezogen ist, da war das kein armes Volk. Es war ein reiches Volk. Und dann heißt es, sie sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen. Denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Mich hat das jetzt etwas überrascht, dass hier steht, nach 400 Jahren steht einmal und dann steht in der vierten Generation. Eine Generation und 100 Jahre erschien mir etwas lang. Dann habe ich etwas nachgeforscht und an anderer Stelle gibt es auch ein Namensverzeichnis. Und da werden die unterschiedlichen Generationen alle genannt und sogar aufgelistet, wie lange sie leben. Und einige von denen, die lebten mehr als 130 Jahre, 135 Jahre sogar, zwei. Und Mose war der Jüngste, der starb als Jüngster von ihnen, der wurde 120 Jahre. Also damals wurden die Menschen älter als heute. Und dann heißt es ja hier auch, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Die Amoriter lebten in dem Land Kanaan und die sollten dort vertrieben werden. Ausgerottet oder vertrieben. Und wenn Gott den Befehl gibt dazu, dann erscheint uns das wirklich grausam und furchtbar. Aber es entspricht der vollkommenen Gerechtigkeit Gottes. Auch als Gott die Menschen durch eine Sintflut vernichtete, es entsprach der vollkommenen Gerechtigkeit Gottes. Denn der Sünde sollt, so heißt es im Neuen Testament, oder der Lohn der Sünde ist der Tod. Und darum hat jeder von uns den Tod verdient. Dann lesen wir in Kapitel 1 von der Geburt Moses. Gott bereitet einen Leiter zu. Und Gott hat Mose schon von Geburt an zubereitet für diesen Dienst. Seine Eltern waren aus dem Stamm Levi. Und als Mose geboren wurde, dann versteckte die Mutter den kleinen Jungen für 3 Monate. Ich habe hier etwas überschlagen. Das möchte ich jetzt noch gerne einschieben. Die hebräischen Hebammen, die waren, die haben ja nicht gehorcht, was der Pharao gesagt hat. Und dann hat der Pharao die Unterdrückung nochmal intensiviert, dass er jetzt nicht nur den Hebammen den Befehl gibt, die kleinen Jungs zu töten, sondern der Befehl erging an alle Ägypter, dass die Söhne der Hebräer, so wie sie genannt wurden von ihnen, in den Nil geworfen werden sollten und ertränkt werden sollten. Eine ganz grausame Maßnahme. Die Mutter versteckte den kleinen Jungen für 3 Monate, aber dann ging es nicht mehr. Und dann baute sie einen Korb und dichtete ihn ab mit Pech, dass er wasserdicht wurde, und ließ diesen Korb auf dem Nil schwimmen. Ihrer Tochter Miriam gab sie den Auftrag: Pass genau auf, was mit diesem Korb passiert. Und das machte sie auch. Sie beobachtete genau, wohin der schwimmt. Und dann kam der zu einer Stelle, wo die Tochter des Pharao zum Baden geht. Und als sie den Korb sah im Schilf, ließ sie den Korb holen und erkannte sofort, dass das Kind in diesem Korb eins von diesen hebräischen Jungs war. Miriam, die alles beobachtete aus der Ferne, ging hin zur Tochter des Pharao und sagte: Soll ich eine Amme besorgen, die das Kind stillen kann? Die Tochter des Pharaos war sofort einverstanden, denn das brauchte sie ja auch. Und so lief sie hin, holte die Mutter des Kindes, und die Mutter des Kindes konnte das Kind stillen und großziehen. Und als es dann groß genug war, brachte sie den Jungen zurück zur Tochter des Pharaos und sie nahm ihn an als ihren Sohn. Sie gab ihm den Namen Mose, das bedeutet aus dem herausgezogen, weil sie ihn aus dem Wasser herausgezogen hat. Über die Jugendzeit des Mose wird uns gar nichts weiter berichtet im Alten Testament, aber im Neuen Testament gibt es einen Hinweis. Und zwar sagt uns Stephanus: Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet und war mächtig in Worten und Werken. Also die gute Ausbildung, die Mose dort bekommen hatte, war sicherlich ein ganz wichtiger Beitrag dazu, dass Mose dann später auch diesen Dienst tun konnte. Ja, Mose, sein Leben kann in 3 Zeitabschnitte eingeteilt werden, haben wir schon gehört, von jeweils 40 Jahren. 40 Jahre, die er dort am Hof des Pharaos lebte. Und dann entschloss er sich mal rauszugehen und zu gucken, wie es seinen Brüdern geht. Also ihm war ganz klar bewusst, dass er zu den Hebräern gehörte. Dann der nächste Zeitabschnitt von 40 Jahren, das ist dann der Auszug aus Ägypten. Nein, gar nicht wahr, das ist der dritte. Der nächste Zeitabschnitt von 40 Jahren ist dann sein Leben in der Wüste Midian, wo er dann Schafe hütet, bis Gott ihn wieder beruft, da zurückzugehen nach Ägypten. Und dann kam der Auszug und dann die Wüstenwanderung, weitere 40 Jahre, also 3 Teile von jeweils 40 Jahren. Im Alter von 40 Jahren schaut er nach seinen Brüdern und er sieht dort einen Ägypter, der einem der hebräischen Sklaven Unrecht tut. Und Mose möchte dort als Befreier jetzt in Erscheinung treten. Er schaut sich um nach allen Seiten, ob keiner da ist, der ihn beobachtet, und dann erschlägt er den Ägypter. Er verscharrt ihn im Sand und meinte damit, eine gute Tat getan zu haben. Es war aber ein Verbrechen, ein grausames Verbrechen, ganz bewusst getan, geplant, ganz nicht im Effekt, ganz bewusst geplant. Am darauffolgenden Tag sieht er 2 von den Israeliten miteinander streiten und er sagt zu dem Schuldigen: Was streitest du mit ihm? Und er sagt: Wer hat dich zum Aufseher über uns gesetzt oder zum Richter? Willst du mich etwa auch erschlagen, so wie du gestern den Ägypter erschlagen hast? Oh, das ist bekannt geworden. Und das wurde sogar dem Pharao bekannt. Und er trachtete danach, ihn zu töten. Und Mose flieht. Und er flieht bis nach Midian, in die Wüste. Und dort in Midian, in der Wüste, da gibt es auch Hirten, die haben dort ihre Schafe. Und die Schafe, die führt man auch an bestimmte Plätze, wo man Wasser schöpfen kann, um sie zu tränken. Und dort sind auch die Töchter des Jethro mit ihren Schafen angekommen. Und sie tränken dort auch, wollen dort auch ihre Schafe tränken. Aber die anderen, die drängeln sich vor. Mose kommt ihnen zur Hilfe und hilft ihnen dabei. Und als sie nach Hause kommen, wieder da fragt Jethro, warum seid ihr denn heute schon so früh gekommen? Ja, da gab es so einen Ägypter, der hat uns geholfen. Warum habt ihr nicht mitgebracht? Und so kam Mose in das Haus von Jethro. Und die Geschichte geht dann so weiter, dass dann Jethro eben dann schließlich seine Tochter Zippora zur Frau gibt. Und Jethro wird sein Schwiegervater. Bald danach bekommen sie dann auch ihren ersten Sohn und sie sind eine kleine Familie. In Ägypten geht das Leiden weiter. Die Kinder Israels seufzten und schrien zu Gott. Und das heißt, und Gott erhörte ihr Wehklagen. Wie gut, dass sie zu Gott geschrien haben in der Not. Wie gut, dass sie gebetet haben. Wenn wir in Not sind, wir machen alle möglichen Pläne. Wer kann uns jetzt hier helfen? Wenn wir krank sind, natürlich denken wir zuerst an den Arzt, wohin man geht. Und für all die anderen verschiedenen Probleme im Leben gibt es Stellen, an die man sich wenden kann. Aber wenn man sich nicht an Gott wendet, wird man auch nie eine Gebetserhörung erleben. Und das haben die Israeliten getan. Die waren so in Not, haben so geschrien und geseufzt, dass sie zu Gott geschrien haben und gebetet haben. Und Gott hat ihr Gebet erhört. Und die Rettung war schon in Vorbereitung. Nach circa 40 Jahren kommt Mose mit den Schafen seines Schwiegervaters am Berg Horeb an. Und diesen Berg nennt man auch den Berg Gottes. Und dort sieht er einen Busch, der brennt, aber der nicht verbrennt. Und der Engel des Herrn spricht dort zu ihm. Und er hört eine Stimme, Mose, Mose. Und er antwortet, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, und der Gott Jakobs. Gott stellt sich also vor und sehr konkret, wer er ist. Und damit konnte Mose etwas anfangen. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dann erklärt Gott ihm seinen Plan, dass er gekommen ist, um das Volk, das in der Unterdrückung in Ägypten lebt, dort herauszuführen in ein Land, in ein weites Land. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. An den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Und er sagt, siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen. Und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Welch eine ehrenvolle Aufgabe für Mose. Er sollte der Befreier sein. Er sollte der Führer werden eines großen Volkes. Was für ein Aufstieg. Aber Mose sieht das gar nicht so positiv. Mose hat Bedenken. Er hat Ausreden. Mose will einfach nicht. Und er sagt, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte. Wer bin ich schon? Und ich denke, das ist eine Frage oder das ist ja ein Gedanke, den wir sicherlich auch kennen. Wir sollen eine Aufgabe tun und die Aufgabe erscheint uns zu groß. Ich doch nicht. Ich bin doch dafür nicht geeignet. Ich bin nicht qualifiziert genug. Ich habe nicht genug Erfahrung. Ich habe nicht genug Ausbildung. Ich bin körperlich dazu nicht in der Lage. Wir haben Ausreden. Ich doch nicht. Es gibt doch so viele andere. Guck dir, schau dir um nach jemandem, der das besser kann als ich. Gottes Antwort darauf ist, ich will mit dir sein. Und diese Antwort, die erinnert uns daran, an das, was Jesus uns gesagt hat. Als Jesus seine Jünger ausgesandt hat mit dem großen Missionsbefehl, sagte er zu ihnen, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also genau fast die gleichen Worte. Was Gott Mose gesagt hat, das sagt Gott auch uns. Und darum können wir das auch für uns in Anspruch nehmen, wenn wir vor großen Aufgaben stehen, dass Gott auch uns sagt, ich bin mit dir. Und was brauchen wir mehr, wenn Gott auf unserer Seite ist und Gott das will und Gott ein Ja dazu hat, dann muss das gelingen. Dann muss das doch was werden und das klappen. Mehr brauchen wir nicht. Mose hat dann eine weitere Frage. Er fragt, wenn ich dann zu den Israeliten komme und sie fragen werden, der Gott Israels hat dich genannt, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Und Gott beantwortet auch diese Frage. Was ist sein Name? Das möchte Mose wissen. Gott gibt eine dreifache Antwort. Er sagt dreimal, was sein Name ist, in 2. Mose 3, Vers 14 und 15. Er stellt sich vor mit, ich bin, der ich bin. Und dann die zweite Antwort, ich bin. Also er macht es noch kürzer, man kann den Namen auch noch kürzer fassen. Ich bin, hat mich gesandt. Und dann sagt, gibt er eine dritte Antwort. Und ich glaube, all diese Antworten, die Gott jetzt gibt, die sollen nicht dazu dienen, um uns zu verwirren, um irgendwie ein unklares Bild zu schaffen, sondern die passen alle zusammen und sie ergänzen einander. Und wenn wir sie alle drei lesen, dann haben wir ein gutes Bild davon, was der Name Gottes ist. Die dritte Antwort also, so sollst du den Kindern Israels sagen, der Herr. Und hier steht eigentlich Jahwe. Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt von Geschlecht zu Geschlecht. Wenn wir den Namen Jahwe oder Jahwe hören, ist das zunächst einmal zwar ein Name, aber der sagt uns nicht viel. Es ist nicht unsere Sprache und darum brauchen wir etwas Erklärung. Dieser Name kommt von einem Verb, von dem Verb sein oder existieren. Es ist aber nicht ein Hilfsverb wie in der deutschen Sprache, sondern steckt viel mehr drin. Da steckt auch das Wort wirken drin. Also Gott ist der Existierende, der immer Existierende, der ewig Seiende. Und Gott ist auch der Wirkende. Und das steckt in diesem Namen drin. Und das macht ihn auch einzigartig. Er ist einfach, er ist von immer da gewesen, er wird immer sein. Gott ist der Ewige, der Existierende und der ewig Wirkende. Aber dann, so habe ich gelesen, gibt es hier auch einen Beziehungsaspekt in dem Namen. Nämlich, dass da schon etwas drin anklingt, dass Gott eine Beziehung haben will zu den Menschen. Wir merken das auch darin, dass Gott ja sagt, das ist mein Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt. Also Gott möchte Gemeinschaft mit den Menschen haben. Gott möchte, dass die Menschen ihn anrufen. Gott möchte eine Beziehung zu den Menschen haben. Und damit können wir auch als Erklärung für diesen Namen auch folgenden Satz formulieren. Und zwar, ich bin wirklich da. Ich bin für euch da. Das ist Gott, so wie er sich uns vorstellt. Und jetzt möchte ich mit euch eine Brücke schlagen zum Neuen Testament. Wenn wir an die Worte denken, die Jesus gesagt hat, dann finden wir in den Evangelien die sogenannten Ich-Bin-Worte. Wie heißt Gott? Wie stellt er sich vor? Mit Ich-Bin. Und jetzt hören wir einmal, was sagt Jesus von sich. Er sagt, ich bin. Und will da jemand etwas aufzählen? Wie geht das weiter? Was sagt Jesus? Ich bin. Ja, der Weg, die Wahrheit, das Leben. Das Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Das lebendige Wasser, wird das nicht mit dem Heiligen Geist da verglichen? Aber dass er das lebendige Wasser gibt, er ist der Geber des lebendigen Wassers, ja? Ja, ich bin der gute Hirte. Da möchte ich gerne noch mal etwas zu ergänzen. Wer weiß, wie Psalm 23 beginnt? Der Herr ist mein Hirte. Und der Herr, da steht Jahwe. Jahwe ist mein Hirte. Und jetzt sagt Jesus von sich, ich bin der gute Hirte. Ja, eine ganze Menge Ich-Bin-Worte. Jesus gebraucht das Wort Ich bin für sich selber. Wir sehen aber noch weitere Parallelen. Im Alten Testament, da sehen wir, dass Gott der Schöpfer ist. Und im Neuen Testament, da lesen wir, dass durch Jesus alles geschaffen ist, was im Himmel und auf Erden ist. In Kolosser 1, Vers 16. Ja, wer ist nun der Schöpfer? Gott oder Jesus? Nein, ja, Jahwe oder Jesus. Ne? Ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. Diese enge Verbundenheit zwischen Jahwe und Jesus. In dem Namen Jahwe ist Jesus mit enthalten. Ja, und wenn wir Jesus kennenlernen, lernen wir Gott kennen. Jesus, das Licht der Welt. Im Alten Testament lesen wir, dass Gott der Richter ist. Im Neuen Testament, dass Jesus der Richter ist. Im Alten Testament spricht Gott davon, dass er der Erste ist und der Letzte ist. Und im Neuen Testament wird dies auf Jesus angewandt. Er ist der Erste und der Letzte, das Alpha und das Omega. Im Alten Testament heißt es, dass Gott der Retter ist. Und im Neuen Testament heißt es, dass Jesus der Retter ist. Und hier sehen wir also ganz viel über Gott. Und wir lernen auch ganz viel über Jesus kennen. Wenn wir das Alte Testament studieren, dann lernen wir Jesus kennen. Und Jesus hat ja auch gesagt, forscht in der Schrift, denn sie ist es, die von mir zeugt. Und wenn wir das Alte Testament lesen, dann lesen wir dort von Jesus. Und wir lernen Jesus schon kennen. Ein großes göttliches Geheimnis, finde ich, ist es, diese Dreieinigkeit von Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist, wie sie eins sind und gemeinsam wirken. Ja, dann sagt Gott zu Mose, dass er dann zu den Ältesten gehen soll. Und dann, wenn sie einverstanden sind, dann werden sie gemeinsam zum König von Ägypten gehen und sie werden ihm sagen, der Herr, der Gott der Hebräer, ist uns begegnet. So lass uns nun 3 Tage Reisen weit in die Wüste gehen, damit wir dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen. Mose weiß jetzt sehr viel, aber er ist noch nicht bereit zu gehen. Er sagt, aber sie werden mir nicht glauben und sie werden nicht auf mich hören. sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Und dann gibt Gott ihm drei Zeichen. Er sagt, was hast du in der Hand? Ein Stab, wirf ihn auf den Boden. Und er wurde zur Schlange. Dann sagte Gott, jetzt fass die Schlange beim Schwanz. Und er hatte wieder einen Stab in der Hand. Zweites Zeichen, jetzt steck deine Hand in dein Gewand. Und er zog sie heraus und sie war aussätzig wie Schnee. Und dann sagte Gott wieder, jetzt steck sie wieder in dein Gewand. Und er zog sie heraus und sie war rein, wie seine andere Haut auch. Und Gott gab ihm ein drittes Zeichen. Und er sagt, und dann nimm etwas Wasser vom Nil und dann gieß es auf das trockene Land. Und dieses Wasser wird zu Blut werden. Und wenn du diese Zeichen tust, dann werden dir die Menschen glauben. Aber Mose war immer noch nicht bereit. Er sagte, ach mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen und bin es auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast. Denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Ein Argument, das uns sicherlich gut bekannt ist. Also, ich kann nicht gut reden. Ja, das müssen doch die anderen machen, das Evangelium weitersagen. Die Prediger oder die Leute, die sowieso sehr gesprächig sind. Gott sagt darauf, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Das bedeutet doch, Gott weiß um die Fähigkeiten von Mose. Gott hat ihn gemacht. Gott kennt seine Grenzen. Gott kennt seine Gaben, seine Stärken und Gott kennt seine Schwächen. Oder wer macht ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin ich es nicht, der Herr? So geh nun hin. Ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst. Gott möchte Mose also helfen. Er wird ihm die Worte geben, die er sagen soll, im richtigen Moment und in der richtigen Zeit. Gott wird sein Lehrer sein. Ich finde diese Worte, die Gott hier sagt, auch eine große Ermutigung für alle diejenigen, die mit irgendwelchen Handicaps zu tun haben. Und Gott sagt, ich habe den Blinden gemacht und den Sehenden. Ich habe den Tauben gemacht, den Stummen gemacht. Gott weiß um die Handicaps, die wir haben, um die Schwierigkeiten, die wir haben. Aber Gott will uns trotzdem gebrauchen. Vielleicht ist da ja auch wirklich etwas dran an dieser Ausrede von Mose, dass er wirklich Probleme hatte, irgendwie fließend oder gut zu reden. Das wird ja hier nicht weiter genannt. Aber Gott will uns gebrauchen mit unseren Schwächen. Wenn Gott uns sendet, dann sollen wir gehen. Und dann kommt der vierte Einwand von Mose und ich denke, das klingt schon wirklich böse. Was er jetzt bringt. Dann sagt er, ach Herr, sende doch, wen du senden willst. Mit anderen Worten, ich will nicht. Egal, was für Argumente du vorbringst, ich will nicht. Aber Gott lässt sich auch dadurch nicht abwimmeln. Aber wir lesen, Gott wurde zornig über Mose. Er hat ihn zornig gemacht. Das war wirklich nicht gut, was er gemacht hat. Aber Gott gibt immer noch nicht auf. Und dann sagt Gott, siehe, ja, das kommt später. Und dann sagt Gott zu ihm, weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Mose gut reden kann? Dein Bruder Aaron, genau. Und er ist schon unterwegs zu dir. Und ich will, dass du die Worte, die du von mir hörst, in seinen Mund legst und er für dich zum Pharao redet. In einige Kapitel weiter, in Kapitel 7, Vers 1 steht, siehe, ich habe dich dem Pharao zum Gott gesetzt und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Der Bruder Aaron sollte ein Sprecher sein für Mose. Und ich denke, hier haben wir eine gute Definition dafür, was ein Prophet ist. Ein Prophet, ein Sprecher für Gott. Aaron sollte der Sprecher für Mose sein. Darum konnte Gott sagen, Aaron soll dein Prophet sein. Ja, er sollte die Botschaft weitergeben, die Mose ihm sagte. Und das Ganze erinnert uns an Jeremia. Als der berufen wurde, zögerte er auch. Und Jeremia sagte, ach Herr, siehe, ich kann nicht reden, denn ich bin zu jung. Und Gott sagte zu ihm, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende, und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Ja, hier haben wir wieder das Wort, was Jesus auch sagte, ich bin bei euch alle Tage, das sagt Gott auch hier zu Jeremia, denn ich bin mit dir. Jeremia, du brauchst dich nicht zu fürchten, ich bin mit dir, geh nur und rede, auch für die Einsätze, die bevorstehen, fürchte dich nicht. Und wenn du dich nicht gewappnet fühlst für die Aufgaben, fürchte dich nicht. Entscheidend ist doch, dass Gott mit dir ist. Du wirst es nicht schaffen, Menschen daraus zu führen, aus der Versklavung, sondern Gott schafft das. Gott macht das. Und genauso auch hier mit dem Volk Israel. Gott gibt also nicht gleich auf, auch wenn wir Einwände haben, wenn wir zögern. Gott arbeitet mit uns. Aber natürlich gibt es auch einen Punkt, wo man zu weit gehen kann. Ja, jetzt hat Mose ein Ja. Er geht zu seinem Schwiegervater Jethro und sagt ihm, dass er gern zurückgehen möchte nach Ägypten, nach seinen Brüdern schauen will, wie es ihnen geht. Jethro ist mit einverstanden. Dann nimmt er seine Frau Zipporah, seine beiden Söhne, inzwischen waren es schon zwei, setzte sie auf Esel und sie zogen nach Ägypten. Eine kleine Familie, jetzt nicht mit großen Streitwagen und sowas, stark gerüstet, Politiker, Staatsmänner. Eine kleine Familie zieht los. Ja, gut, und dann kommen sie an. Aaron kommt ihm entgegen, sie treffen sich, dann gehen sie hin zu den Ältesten in Israel, um mit ihnen zu reden. Und dann Kapitel 4, Vers 31, da steht dann ein wirklich schöner Vers. Und dort steht, da glaubte das Volk. Sie haben also die Worte Gottes ihnen gesagt, sie haben auch die Zeichen getan, die Wunder getan, und dann heißt es, da glaubte das Volk. Und ich denke, in jedem Gottesdienst ist es unser Wunsch, dass doch die Menschen, die da sind in dem Gottesdienst, dass sie glauben. Und wenn sie noch nicht glauben, dass sie zum Glauben kommen. Wenn wir Einsätze machen, dass die Menschen zum Glauben kommen. Und wenn dann als Ergebnis dasteht, und er kam zum Glauben, dann freuen wir uns doch. Und wenn es dann heißt, so und so hat sich bekehrt. Es ist wieder jemand zum Glauben gekommen. Da glaubte das Volk. Und dann geht es weiter. Und als sie das hörten, dass der Herr sich der Kinder Israels angenommen und ihr Elend angesehen habe, neigten sie sich und beteten an. Das Volk betet also Gott an. Und das ist die Vorbereitung für den Auszug, für den Exodus, für diese große Befreiungsaktion. Gott muss erstmal Menschen zubereiten, die dazu bereit sind, dass Gott etwas tun kann in der Welt. Gott hat Mose zubereitet, Gott hat Aaron zubereitet. Und jetzt hat Gott auch noch das Volk zubereitet, die große Masse, und sie haben alle ein Jahr. Und jetzt kann es losgehen. Jetzt sind sie bereit, zu starten. Ich möchte gerne zum Abschluss noch einen weiteren Vergleich nennen. Wir haben über den Namen Gottes gesprochen, über Yahweh, und Parallelen gezeigt zu Jesus Christus. Und ich möchte gerne eine weitere Parallele nennen. In Joel Kapitel 3, Vers 5, da steht: Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn, also Jahwe, anrufen wird, der wird gerettet werden. Also um gerettet zu werden, muss jemand den Namen Gottes anrufen. So heißt es, den Namen Jahwe. Und wenn wir dann das Neue Testament lesen und wir kommen dann zu Römer Kapitel 10, Vers 13, da ist dann von Jesus die Rede. Und dort in diesem Text, wo es rundherum um Jesus geht, dort wird dieser Vers zitiert aus dem Alten Testament. Und dort steht dann auch wieder, denn jeder, der den Namen des Herrn, das ist jetzt in griechischer Sprache geschrieben, also Kyrios, der Herr, anruft, der wird gerettet werden. Also genau die gleichen Worte. Wenn jemand damals zur Zeit des Alten Testamentes gerettet werden wollte, der musste Jahwe anrufen. Und wenn jetzt jemand zur Zeit des Neuen Testamentes gerettet werden möchte, der muss Jesus anrufen. Den Namen Jesus, der wird gerettet werden. Und dieses Bild von Ägypten, von der Sklaverei, das können wir auch anwenden auf unser Leben. Der Mensch, der ohne Jesus lebt, der lebt in der Sklaverei. Er lebt unter der Herrschaft des Teufels. Er lebt eigentlich in Ägypten, bildlich gesprochen. Und Gott möchte den Menschen herausführen aus Ägypten in ein Land, wo Milch und Honig fließt. In das Land Kanaan. Dort, wo er frei ist von den Lasten, von der Bedrückung. Und besonders, wo er frei ist von der größten Last, die es überhaupt gibt. Und die größte Last, das ist die Last der Sünde. Denn die Sünde trennt von Gott. Und sie trennt ewig von Gott. Und wenn jemand befreit werden möchte von dieser Last, der muss zu Jesus kommen. Der muss den Namen Jesus anrufen und er wird gerettet werden für den Himmel. Und vielleicht ist jemand da heute Morgen, der das noch nicht getan hat. Wenn ja, dann tu es heute. Dann komm zu Jesus, ruf ihn an und du wirst gerettet werden und ein neues Leben empfangen. Amen. Ich möchte gern noch mit uns beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir ganz herzlich für dies wunderbare Wort, das wir lesen, dort im Alten Testament, wie du dein Volk Israel aus Ägypten geführt hast. Wir danken dir für diese Vorbereitungszeit. Wir danken dir für deine Geduld, für deine Langmut. Herr, und wie du dran geblieben bist. Herr, wir danken dir, dass du Mose gerufen hast. Herr, und dass du ihm immer wieder neue Chancen gegeben hast. Herr, danke dafür, dass du auch uns gerufen hast, dass du auch uns rufst und uns in deinen Dienst mit hineinnimmst. Und ich möchte beten dafür, Herr Jesus, wenn jemand da ist, der dich noch nicht kennt, dann schenk du auch heute den Mut zu einer klaren Entscheidung für dich. Amen. Ich möchte gern noch ansagen, dass ich auch gern bereit bin zu persönlichen Gesprächen. Wenn jemand da ist, der sagt, ich habe da eine Not und da würde ich gern mal drüber reden. Oder ganz besonders, wenn jemand da ist, der sagt, ich möchte mich bekehren, ich möchte gerettet werden, ich möchte Jesus annehmen in mein Leben. Es gibt da so einen Raum, einen Kinderstundenraum, den wir zum Gespräch benutzen können. Wenn man hier rauskommt aus dem Saal und nach rechts geht, dann ein paar Stufen hoch, und dann der erste Raum auf der linken Seite. Dort werde ich hingehen, ich werde dort warten. Und wenn dann jemand kommt, ja, ich lade dazu ein. Dann nehme ich mir gern Zeit zum persönlichen Gespräch.